vom Werkstudenten zum Geschäftsführer und Gesellschafter hochgearbeitet. Wie schafft man das?
Ja, also es war wirklich eine spannende Reise, muss man sagen. Ist ja auch so ein bisschen Cinderella-Story. Distressed oder Turnaround Private Equity ist, wir investieren in Unternehmen, die in irgendeiner Weise in einer Sondersituation sind. Und meistens ist die Sondersituation eine Krise. Also sei es erstmal eine Strategiekrise oder schon eine Ertragskrise, Liquiditätskrise, ist erstmal egal. Kann auch in Verbindung mit einem Carve-out aus dem Großkonzern sein. Also ein Deal, den ich ganz gern als sehr erfolgreich von uns tituliere, ist ein Unternehmen, was wir aus der Insolvenz herausgekauft haben. Das machen wir zugegebenermaßen nicht so oft, aus der Insolvenz herauszukaufen, eher aus Konzernen, aber in dem Fall eben schon. Da müssen wir auch das Working Capital dann bereitstellen, weil aus der Insolvenz heraus hat es ja nichts. Und haben das dann wieder angeschoben und 3 Monate später kam ein Stratege und meinte, er hat jetzt einen Riesenauftrag gewonnen, ob er das Unternehmen nicht kaufen könnte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und in dieser Episode spreche ich mit Christopher Irion. Chris zeigt uns, wie man innerhalb von 11 Jahren vom Werkstudenten zum Managing Director eines Private Equity Investors werden kann, ganz ohne Elite-Uni-Abschluss. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen.
Chris, herzlich willkommen in München.
Danke für die Einladung.
Schön, dass es klappt. Wir machen heute einen gemeinsamen Ausflug in den Bereich Distressed M&A. Hat man bisher im Podcast noch nicht. Ist ein heißes Eisen gerade in der momentanen wirtschaftlichen Lage. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich habe mir notiert aus dem Vorgespräch, dass du schon mit 16 im Werk unterwegs warst und auch nicht in Deutschland, sondern in China. Wie kam es dazu?
Also die Geschichte ist eigentlich, das ist ein Zulieferer der Firma meiner Eltern. Mhm. Und war damals eben eine Idee meiner Eltern, dass ich das doch mal mir anschauen soll und da doch mal ein Praktikum machen kann. Und ja, das habe ich dann so mehr oder minder freiwillig angenommen. Und bin dann da hingeflogen. Natürlich erstmal 12 Stunden Flug nach China, Shanghai. Und die Familie vor Ort, die hat mich auch herzlich empfangen, also die Mutter der Familie. Mhm. Ich dachte, jetzt geht's gleich weiter in den Ort, da wo die wohnen, aber sie hat erstmal volles Programm geplant, von wegen, ja, erstmal Aquarium zeigen und Shanghai zeigen und ich total gejetlaggt, eigentlich nur noch schlafen wollen, hab mir dann erstmal die Stadt angeschaut, war natürlich auch mega heiß und alles, aber hat man dann auf sich genommen und dann bin ich dann Endeffekt dort bei der Familie in dem Dorf, 2-3 Millionen Einwohner, wie man ja sagen muss in China, gewesen, habe da gewohnt und eben auch 2 Wochen lang in die Produktion mit reingeschaut.
Mhm. Ja. Und was war da so die Aufgabe dann oder was durftest du da machen?
Es war klassische Fließbandarbeit eigentlich, also ohne Fließband, weil es einfach nur ein Tisch war, wo die Sachen immer weitergereicht wurden. Und ja, das war schon spannend, dann so manuelle Arbeit dann auch mal zu sehen.
Mhm. Aber das ist ja schon krass, ich glaube, da mit 16 so allein in den Flieger zu steigen, so weit weg zu fliegen, hat das was verändert in dir oder hat das...
Ja, würde ich schon sagen, weil das ist natürlich erstmal eine Erfahrung, die jetzt nicht jeder bekommt. Und mit 16 hat man natürlich auch andere Sachen im Kopf, als jetzt alleine nach China zu fliegen, bei einer Familie zu sein, die man eigentlich noch nie zuvor gesehen hat, die man zwar über seine Eltern kennt, aber ich hatte jetzt noch nicht mit denen viel gesprochen. Mhm. Englisch war damals auch noch ein wirkliches Thema. Also gerade in China hat keiner Englisch gesprochen. Das heißt, ich muss mich eher so mit Hand und Fuß zurechtfinden. Wie schon gesagt, allein der erste Tag war schon sehr fordernd für mich. Dann sind wir da in den Zug gestiegen, weil das war dann noch irgendwie 3-4 Stunden Fahrt. Da hatten sie zum Glück einen Schlafabteil. Da konnte ich mich dann mal hinlegen und ausruhen. Bin dann eingeschlafen und werde aber vom Schaffner geweckt. Und meine Begleitperson ist halt nicht mehr da. Und der Schaffner spricht natürlich auch kein Englisch. Und dann bin ich da mit 16 in diesem Schlafabteil in China irgendwo in einem Zug. Und der Schaffner textet mich auf Chinesisch zu. Und dann ich erstmal so panisch mich umgeschaut, wo denn meine Begleitmutter ist und die kam ja noch zum Glück, aber das sind so Erfahrungen als 16-Jähriger, die vergisst man so schnell nicht. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, ich wurde dann auch von Leuten an die Hand genommen, haben auch kein Englisch gesprochen, aber irgendwie hat es funktioniert, sich zu verständigen und haben mir dann irgendwelche Fußballstadien in dem Dorf gezeigt, auch Riesenstadien, konnte man einfach reinlaufen, weil da auch nie Fußballspiele waren und dann haben wir da ein bisschen gekickt. Also deswegen war es schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung, hat mir aber auch hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, ein bisschen grounded. Auch das Bett dort, das war einfach ein Holzbrett mit so einer Bastmatte drauf. Ich habe dann den nächsten Tag gefragt, ob ich wenigstens so eine Unterlegdecke haben kann, weil ich dann morgen mit einer blauen Seite aufgewacht bin. Also das war schon rundum eine interessante Erfahrung. Aber ich möchte sie nicht missen, so muss man auch sagen. Ja.
Spannend, es bringt einen ja immer weiter, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Wie ging es dann weiter? Dann hast du Abi gemacht und...
Genau, dann habe ich Abi gemacht, habe während der Abi-Zeit auch so ein bisschen im Unternehmen meiner Eltern mitgeholfen, immer so in Ferienzeiten. Habe dann aber gesagt, ja, eigentlich studieren möchte ich schon noch und auch meine größere Stadt. Und deswegen bin ich dann nach München, habe dort Wirtschaftspsychologie studiert und dann im Anschluss Unternehmensrecht. Unternehmensrecht dann war schon berufsbegleitend.
Mhm, verstanden. Und mit 21 ging es ja dann schon zu Callista als Werkstudent.
Genau, richtig. Da habe ich dann meine erste Arbeitsstelle, sag ich mal, aufgenommen, jetzt neben Praktikas, die ich vorher gemacht hatte.
Wie kam es dazu oder wie kam es zum Private Equity oder Interesse?
Also ich hatte aus dem Abi und der Zeit danach im Studium so zwei Interessensfelder mitgenommen. Das war einmal so Personalberatung, Personalvermittlung. Da habe ich dann Praktikum gemacht. Da konnte ich dann nach 3 Monaten sagen, das ist nichts für mich, muss ich fairerweise sagen. Und dann hatte ich aber direkt nach dem Abi noch in Kanada ein Praktikum gemacht bei einer befreundeten Familie. Die hat auch einen Private Equity Fonds und da konnte ich dann so ein bisschen erstmal reinschnuppern ins Private Equity Geschäft. Und dann war das so das Zweite, was mich interessiert hat. Dann hatte ich mich beworben in ganz München auf Praktika, Werkstudentenstellen im Private Equity. Ist jetzt, wenn man die Finance-Szene kennt, nicht ganz so einfach mit einem Studium, was jetzt nicht bei so einer A-Tier-Uni ist und ohne Praktika, Vorerfahrungen und so weiter ins Private Equity direkt einzusteigen. Deswegen wurde ich auch nirgendwo eingeladen, außer bei Callista.
Okay, verstanden. Das heißt, Distressed PE war jetzt nicht unbedingt eine bewusste Wahl, sondern nee, du hast einfach geguckt, wer nimmt mich und ich probiere alles und will da unbedingt rein.
Richtig. Ich wusste, wenn ich ins Vorstellungsgespräch komme, kann ich da auch überzeugen. Aber natürlich anhand des Lebenslaufs, ich meine, Private Equity Unternehmen, die bekommen hunderte Bewerbungen und daher war mir schon klar, dass ich es schwer haben werde, alleine in ein Vorstellungsgespräch zu kommen.
Mhm. Verstanden. Und jetzt, sage ich mal, 11 Jahre sind seitdem vergangen. Du bist immer noch bei Callista und hast dich vom Werkstudenten zum Geschäftsführer und Gesellschafter hochgearbeitet. Wie schafft man das?
Ja, also es war wirklich eine spannende Reise, muss man sagen. Hätte ich natürlich damals auch nie so erwartet. Ist ja so ein bisschen Cinderella-Story. Es hat so ein bisschen einen Punkt gegeben, Ende 2016, 2017, wo Callista so ein bisschen angeschlagen war. Es waren keine Transaktionen am Markt. Wir haben auch keine Transaktionen gemacht. Und dann ist auch hat uns der eine Investmentmanager, der mir noch vorgesetzt war, verlassen. Und ich war auch schon so ein bisschen am links und rechts schauen, was könnte ich machen, wenn es mit Callista jetzt nicht klappt und so weiter. Aber hatte dann eben ein Gespräch mit den beiden Gründungspartnern, Olaf und Marc. Die haben mir dann das Vertrauen gegeben und gesagt, komm, wir bauen das jetzt neu auf. Also damals waren es wirklich nur die beiden, ich selbst und unser Buchhalter, der jetzt heute auch noch bei uns ist. Damals aber noch eher so im administrativen Bereich einfach. Und ja, ich habe die Vision einfach schon gesehen und wollte die auch weiterverfolgen, weil ich wusste natürlich, ich bin jetzt erst 2 Jahre dabei, aber in der Hierarchie direkt unter den Gründungspartnern. Und wenn ich das jetzt nicht ganz blöd anstelle, kommt auch keiner mehr über mir hin. Mhm. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die schenken mir das Vertrauen und ich versuche es natürlich zurückzuzahlen.
Mhm. Das heißt Vollgas.
Habe ich richtig reingehängt, habe dann auch 2017 das Team von Grund auf neu aufgebaut, also das ganze M&A-Team hat erst angefangen, kam der Luca zu uns und dann nach und nach auch weitere Praktikanten, Werkstudenten, dann teilweise Operations-Team, wo dann auch der Marc, unser Operations-Partner damals, auch natürlich noch viel mitgeholfen hat. Genau, und so hat sich dann Callista eben dem Wachstum gewidmet.
Mhm. Ja, cool. Ich bin jetzt richtig heiß drauf, so ein bisschen das Thema Distressed Private Equity zu beleuchten, weil das hatten wir jetzt bisher noch nicht und ich finde das wahnsinnig spannend. Für mich ist Restrukturierung sowieso so ein bisschen die Königsklasse im Beratungsumfeld, weil es so interdisziplinär ist, weil es so menschelt und gleichzeitig halt auch so faktenbasiert und hart vonstatten gehen muss und das dann noch als Investor zu tun, also mit Skin in the Game. Und dieses Game zu spielen, das ist ja schon spannend. Ja, also vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in den Grundansatz von einem Distressed Private Equity Investor rein. Also was kauft ihr jetzt zum Beispiel für Assets? Was kosten die? Und was macht ihr dann konkret? Und was sind auch so, Insolvenzquoten, die dann auftreten können. Also vielleicht einfach mal so das Geschäftsmodell Distressed Private Equity allgemein.
Ja, klar. Also Distressed oder Turnaround Private Equity ist, wir investieren in Unternehmen, die in irgendeiner Weise in einer Sondersituation sind. Und meistens ist die Sondersituation eine Krise. Also sei es erstmal eine Strategiekrise oder schon eine Ertragskrise, Liquiditätskrise, ist erstmal egal. Kann auch in Verbindung mit einem Carve-out aus dem Großkonzern sein. Das ist immer so ein ganz spezieller Fall, weil allein, weil es Teil eines Konzerns ist und da eben keiner einen Fokus auf diesen kleinen Randbereich gibt, können die schon distressed sein, weil eben 95% des Konzernergebnisses ist das Kerngeschäft. Das ist wichtiger als diese Randaktivität und deswegen kümmert sich einfach keiner drum. Mhm. Auch von den Targets her, von den Branchen, wir sind überwiegend im industriellen Bereich, also Produktionsunternehmen. Ist jetzt für viele Private Equities, die wirklich die großen Deals machen, auch nicht so interessant. Die wollen ja Tech, Software, Pharma, Biotech. Bin genau. Gespannt. Aber ich hab auch gestern erst einen Artikel gelesen von wegen Fokus wieder auf Produktionsunternehmen. Mhm. Aber da muss man auch fairerweise sagen, die großen Private Equities, die werden jetzt nicht mehr anfangen, irgendwie distressed M&A zu machen. Also wir gucken nach den Unternehmen, die kriseln, aber die auch das Potenzial haben, dass wir sie wieder auf Vordermann bringen können. Also wir müssen immer einen Hebel finden, unser Investment zu vermehren. Mhm. Und jetzt hattest du schon angesprochen, was da für Kaufpreise gezahlt werden. Kommt natürlich wie immer auf das Target an. Also es gibt Targets, da wird ein normaler Kaufpreis errechnet anhand eines EBITDA-Multiples.
Also ihr kauft schon auch profitable Unternehmen?
Ja, die sind dann leicht profitabel. Also ich würde sagen so bis 5% EBITDA.
Die aber dann, es kriselt irgendwie anderweitig.
Genau, es kriselt anderweitig irgendwie. Da ist es noch eine Finanzierung mit dabei, die viel Geld unterhalb des EBITDAs kostet. Mhm. Zum Beispiel Liquiditätsprobleme trotzdem. Gesellschafterkrise, es sind einfach 10 Gesellschafter mit dabei, die sich nicht verstehen und das sonst irgendwie loswerden möchten. Also gibt es ganz verschiedene Gründe, warum es profitabel und trotzdem in der Krise sein kann. Und genau, einmal die klassischen Kaufpreistransaktionen, dann die 1-Euro-Deals, also man erwirbt die Anteile von einem Unternehmen für 1 Euro symbolisch, übernimmt aber alles andere, was da mitkommt. Also in dem Teil, in dem Fall jetzt eher mal so Bankverbindlichkeiten oder Verbindlichkeiten, die eben mit drauf sind. Was aber der eigentliche Malus ist, den man da mitnimmt, ist der negative Cashflow. Weil das Unternehmen wird ja nicht jetzt für 1 Euro verschenkt, weil es super profitabel ist, sondern man hat eben derzeit und auch noch in die Zukunft projiziert signifikante negative Cashflows, die es zu tragen gibt. Und da ist eben gerade der Gedanke von den Verkäufern, okay, wenn ich das jetzt für 1 Euro weitergebe, dann kann das ein Experte restrukturieren und ich spare mir die negativen Cashflows der Zukunft. Und wenn diese negativen Cashflows eben besonders hoch sind, kommt gerade bei Konzern-KVs auch häufig zum Tragen, gibt es eben noch eine Mitgift, die so die negativen Cashflows für die ersten Jahre noch kompensiert. Aber der Konzern kann sagen, okay, ich gebe jetzt hier 2 Jahre Verluste mit, aber danach habe ich das von der Bilanz.
Mhm. Ihr verhandelt dann sozusagen die Mitgift. Also ihr verhandelt keinen Kaufpreis, sondern ihr verhandelt dann.
Genau, also wenn es so ein Fall ist, der eben heavily distressed ist, wenn man es so sagen mag, dann geht es auch in den ganzen Bieterprozessen, die von den M&A-Beratern gemacht werden, eher darum, wer fordert die kleinste Mitgift.
Mhm, verstanden. Das heißt, ihr müsst ja dann vom Cashflow-Plan her wahrscheinlich sehr, sehr akkurat arbeiten, ne, für eine gewisse Periode, das dann ableiten und dann sozusagen als Mitgift fordern.
Genau, und da kriegt man natürlich wie immer von den Beratern einen schönen Hockeystick vorgelegt. Das aktuelle Jahr ist noch hochgradig negativ, dann das nächste Jahr vielleicht schon gerade Break-Even, aber dann 10-20% EBITDA, gar kein Problem, 50% Umsatzwachstum, das sehen wir häufig.
Mhm. Wie ordnest du das Thema Krisen in Unternehmen so ein? Sind die hausgemacht, hängen die vom Markt ab? Wie schätzt du es oder kann man da so ein Muster erkennen? Weil es gibt ja mit IDWS6 auch diese klassischen Krisenstadien.
Ja, genau,
irgendwie, es geht los mit Stakeholder-Krise, dann kommt Strategiekrise, Produktabsatzkrise, Ertragskrise, Liquidkrise und dann Insolvenz. Ja. Und die Theorie ist ja auch, dass die so aufeinander aufbauen in der Regel. Daran glaube ich auch. Ich glaube, wenn das höchste Team aligned ist, kann es eigentlich gar nicht so weit kommen. Markt, klar, wenn jetzt Covid kommt und du hast ein Hotel, dann kannst du dich immer zerlegen. Aber ich sage jetzt mal so, wie siehst du das als Profi?
Also ich würde sagen, das hat sich schon seit Corona auch ein bisschen verschoben. Also vor Corona bin ich voll bei dir. Kann man sagen, es gab die klassischen Krisenstadien und die sind dann Schritt für Schritt durchlaufen worden. Seitdem wir Corona hatten und dann eben Ukraine-Krieg und jetzt Nahostkonflikt, der eskaliert, da kommen so viele exogene Faktoren dazu, da braucht man noch nicht mal interne Unternehmenskrise zu haben, um auch selbst defizitär zu werden.
Also es kann auch tatsächlich exogen bedingt einfach auftreten. Ja,
auf jeden Fall. Und dieses ganze Konstrukt aus den Multikrisen, also es ist jetzt egal, ob es ein Konzernunternehmen ist oder ein mittelständisch geführtes und inhabergeführtes Unternehmen, so viele Krisen, wenn man sowieso schon nicht hochprofitabel ist und ein solides Puffer hat, die killen einen irgendwann.
Verstanden. So, jetzt übernehmt ihr so ein Ding, ich sage jetzt mal mit einer Mitgift, nehmen wir mal den extremeren Fall, irgendwie hoch negative Cashflows, es kam eine Mitgift mit, die das Ding für, keine Ahnung, ein Jahr deckt oder sowas. Das ist ja dann auch ein Pokerspiel so ein bisschen, wo ihr ja sagt, okay, wir glauben daran, dass wir in der Lage sind, das innerhalb von Zeitraum X wieder on track zu bringen. Wie macht ihr das in der Due Diligence zum Beispiel schon? Also da müsst ihr ja irgendwo schon alles ableiten, was es an Potenzialen gibt, was da schief hängt und wie geht es danach dann üblicherweise weiter?
Ja, also DD ist in dem Fall auch meistens ziemlich besonders. In dem Umfeld ist nämlich Schnelligkeit auch gefragt. Und es ist nicht unüblich, dass wir für eine DD nur 4 Wochen haben.
Ja klar, weil das Ding ja Geld verbrennt, ne?
Genau, und da ist es jetzt egal, also vorinsolvenzlich war es schon immer so, dass es halt schnell gehen muss, weil es neues Kapital benötigt, klar. Aber auch mittlerweile bei den ganzen Konzern-Carve-Outs sehen wir, dass die DD-Zeiten einfach massiv verkürzt werden. Wir vermuten immer auch so, dass man ein paar Leichen im Keller nicht entdeckt. Aber auch, weil der Konzern sagt, es muss jetzt einfach schnell gehen, ich möchte es im Quartal raus haben, macht ihr das. Also deswegen erstmal sehr, sehr tighter Schedule in der DD. Wir fokussieren uns überwiegend auf das Thema Financials, dass wir da eben ein valides Modell aufbauen, geht im Grunde darum, erstmal den Seller-Businessplan runterzuprügeln. Weil, wie ich gerade gesagt habe, 50% Umsatzwachstum in 2 Jahren, das sehen wir so oft und nie ist es eingetreten. Also da ist schon sehr, sehr viel Musik drin und die ganzen Maßnahmen, die auch vom Management aufgelistet werden und was für einen Benefit die bringen, die müssen wir natürlich evaluieren und sagen, okay, daran glauben wir zu 100%, die Maßnahme ist vielleicht ein bisschen überspitzt, da sehen wir nur 20% und dann sehen wir hier noch Risiken, dass ein Kunde abspringt, da müssen wir den Umsatz um 10% runternehmen.
Macht ihr dann auch so eine Art Operational DD, fahrt da ein paar Mal hin und leitet auch selber dann Maßnahmen ab? Das wird ja wahrscheinlich auch.
Genau, machen wir auch, aber aufgrund des engen Zeitplans sind wir meistens nur einmal vor Ort tatsächlich. Mhm. Es gibt dann typischerweise noch Expert Sessions, die fokussieren sich dann eben auch auf verschiedene Themen, insbesondere natürlich Financials, aber auch ganz groß Carve-Out, IT-Carve-Out ist immer auch ein großes Thema, wo man viel Zeit reinstecken muss, damit das Unternehmen dann eben auch eigenständig agieren kann.
Macht ihr das selber oder habt ihr dann ein Beraterteam oder ein Expertenteam oder ein Beirat oder sowas, der euch da hilft?
Due Diligence machen wir alle in-house.
Alle in-house? Ja. Okay, krass. Mit wie viel Kapazität?
Wir sind 4 Leute im M&A-Team festangestellt, Unterstützung noch von Praktikanten und dann unser Operations-Team, was dann eher bei Operations-Themen auch dann unterstützt noch.
Verstanden. Das sind dann so Industrieexperten, Produktionsexperten, die dann auch so Sachen
verstehen. Nee, würde ich noch nicht mal sagen. Eher aus dem Beratungsumfeld, also die auch viel produzierende Unternehmen schon gesehen haben, von innen auch da frühe Beratungsmandate hatten, um die zu restrukturieren. Industrieexperten holen wir uns eher danach nach Akquisition dazu. Wenn wir jetzt eine Stahlgießerei kaufen, dann holen wir uns einen Stahlexperten dazu. Den haben wir jetzt nicht konstant auf der Callister Payroll.
Verstanden. Okay, und dann geht's ja in die relativ harte Restrukturierung rein, würde ich mal vermuten. Also ab Tag 1 ist dann Volldampf auf Umsetzung, oder?
Ja, sagen wir Tag 1 vielleicht noch nicht, weil da ist erstmal Townhall-Meeting, die Leute abholen, sich vorstellen. Kriegt natürlich auch immer die Frage, was passiert jetzt mit uns? Ganz klassische Frage, ist mein Arbeitsplatz sicher? Werden meine Arbeitsverträge übertragen? Das sind natürlich immer so die Sorgen, die bei den Mitarbeitern entstehen. Aber meistens ist es eh ein Share-Deal oder auch im Asset-Deal ist ja klar, dass die Arbeitsverhältnisse übergehen. Wir werden dann immer mit einem Grundgerüst an Strategie auflaufen. Also wir haben uns natürlich in der Due Diligence Gedanken gemacht, was wir vorhaben. Das wird in den ersten 100 Tagen dann aber nochmal validiert. Und man hat natürlich ein ganz anderes Bild, wenn man im Unternehmen drin ist und das Ganze auch von innen heraus nochmal beurteilen kann. Das Management jetzt auch nicht mehr irgendwie vom Seller gesteuert ist und uns irgendwie die Braut hübsch machen muss. Das heißt, der Plan, den wir uns eigentlich in der DD zurechtlegen, der wird so zu 100% nie umgesetzt. Also da wird in den ersten 100 Tagen immer was angepasst werden.
Okay. Kann man grob abstecken, was so übliche Mitgifthöhen sind? Also wie lang die so ein Unternehmen dann noch tragen sollen oder ist das immer individuell?
Das ist individuell, muss man fairerweise sagen. Also wir gucken immer, dass wir 2 Jahre Zeit haben, dass es durchfinanziert ist, dass wir da eben die Zeit für die Restrukturierung haben. Es gibt auch Fälle, die sind zugegebenermaßen nicht zu häufig, wo wir gar nicht an dem Mitgift dran müssen. Mhm. Da gibt es dann auch mal den exogenen Faktor, dass das Unternehmen auf einmal profitabel läuft. Mhm. Es gibt aber auch natürlich umgekehrt viel häufiger den Fall, dass der Markt noch krasser einknickt, dass die Rohmaterialpreise jetzt wieder durch den Nahostkonflikt zum Beispiel einfach durch die Decke gehen, dass die Topline einbricht. Mhm. Also da muss man schon fairerweise sagen, von den 2 Jahren, mit denen wir kalkulieren, die haben wir meistens nicht, um eine Restrukturierung durchzusetzen.
Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Ja. Und kann man grob sagen, welche Ausfallanteile ihr einkalkuliert? Also kann man irgendwie sagen, von 10 Unternehmen, die wir erwerben, rechnen wir mit 3 Insolvenzen oder sowas? Oder?
Also damit rechnen tun wir schon mal nicht. Okay. Aber man muss aus der Erfahrung sagen, 20-30%, also 2-3 dieser Unternehmen, die schaffen die Restrukturierung dann schon nicht.
Mhm. Mhm. Okay, das heißt klassisch dann Insolvenz abwickeln,
genau,
und
genau,
so weiter und so fort, was ihr dann auch entsprechend macht. Und
genau, also natürlich ist dann der Insolvenzverwalter im Driver's Seat, aber so gut es geht, unterstützen wir dann noch.
Ja.
Aber meistens ist auch der Insolvenzverwalter dann sagt, nee, ich mache das jetzt und ihr seid raus.
Mhm. Wenn ihr jetzt diese Restrukturierungen macht, also erst die 100 Tage verstanden, dann habt ihr so irgendwie ein Jahr, sage ich jetzt mal wahrscheinlich, um den Laden zum Turnaround zu bringen. Wann funktioniert es denn und wann nicht? Also klar, exogene Faktoren können immer eine Rolle spielen, aber es sind vielleicht auch so endogene Themen, wo vielversprechend sind, dass es dann funktioniert.
Also das Management ist ein großer Punkt, würde ich sagen. Wir sind natürlich immer während der Idee schon vor der Frage, ist das Management Teil der Lösung oder Teil des Problems? Mhm. Meistens, wenn das Management aus dem Konzern herauskommt, hat es so ein bisschen Konzerndenke, konnte sich immer auch schön auf dem Cashpool oder auf dem Shareholder Loan ausruhen, musste jetzt nie Liquidmanagement betreiben. Und da müssen wir eben besonders schauen, kann dieser Mindset-Wechsel stattfinden? Und der muss ziemlich zeitnah stattfinden. Mhm. Es gibt auch Unternehmer im Konzern, wo wir dann sagen, der checkt das Ganze, der weiß, da muss es angepackt werden, der weiß jetzt, er kann nicht einfach mehr beim Konzern anrufen und Geld abrufen. Von daher würde ich sagen, Management ist schon sehr entscheidend und auch die Topline, wie sie die sich entwickelt, also ob der Vertrieb gut aufgestellt ist, das würde ich sagen, ist so der Haupttreiber, ob eine Restrukturierung klappen kann oder nicht in der heutigen Zeit.
Mhm. Ja, aber es ist ja schon ein riesen Beitrag, den ihr da leistet, auch zum Arbeitsplatzerhalt und so weiter. Ne? Natürlich gehen 20-30% dann einen Bach runter, aber die anderen 70, die gibt es halt dann immer noch, versus die wird es halt nicht mehr geben. Ne?
Genau, so sehe ich das auch. Und gerade auch bei den 2-3 Unternehmen, die es eben nicht schaffen, das sind meistens dann die sehr, sehr schwierigen Fälle. Teilweise gab es da auch schon einen Schließungsbeschluss. Also es war eigentlich schon beschlossen, dass ein Unternehmen geschlossen wird, bevor wir dann gesagt haben, hey, sollen wir dem Ganzen nicht noch eine Chance geben? Wir haben das dann noch 2-3 Jahre, je nach Fall, geschafft, auch weiterzuführen. Aber dann muss man auch sagen, es klappt eben nicht immer.
Mhm. Ohne jetzt Namen zu nennen oder Einzelheiten, was war so der überraschendste, erfolgreichste Deal, den ihr gemacht habt in den jetzt 10 Jahren, wo du an Bord bist?
Das ist jetzt bei uns gar nicht so leicht zu sagen. Absolut könnte man es natürlich beziffern. Relativ sind unsere Returns natürlich, da wird sich jeder Investor die Finger nachreiben. Wenn da eben 1 Euro bezahlt wird als Kaufpreis und man das für mehrere Millionen verkauft, dann ist man dann natürlich gleich im mehreren Zehntausender-Prozent-Bereich. Mhm. Also ein Deal, den ich ganz gern als sehr erfolgreich von uns tituliere, ist ein Unternehmen, was wir aus der Insolvenz herausgekauft haben. Das machen wir zugegebenermaßen nicht zu oft, aus der Insolvenz herauszukaufen, eher aus Konzernen, aber in dem Fall eben schon. Da müssen wir auch das Working Capital dann bereitstellen, weil aus der Insolvenz heraus hat das ja nichts. Und haben das dann wieder angeschoben und 3 Monate später kam ein Stratege und meinte, er hat jetzt einen Riesenauftrag gewonnen, ob er das Unternehmen nicht kaufen könnte. Und dann sagen wir auch nach 3 Monaten, wir sind opportunistisch, wir haben keinen Fonds, wo wir sagen, wir müssen das Unternehmen 5 Jahre halten und haben dann Exit-Druck. Wir entscheiden einfach, ist es jetzt die richtige Zeit, das Unternehmen zu veräußern. Und in dem Fall war der Kaufpreis attraktiv für nach 3 Monaten. Nach 7 Jahren hätten wir uns da was anderes erhofft, aber nach 3 Monaten war das vollkommen okay. Plus der Stratege, der das gekauft hat, hat auch noch Aufträge mitgebracht. Und in so einem Fall müssen wir sagen, dann ist es sowohl für uns als auch für das Unternehmen das Beste, wenn wir es einfach abgeben.
Verstanden. Also es kann nochmal sehr, sehr schnell gehen. Ja. Ist viel opportunistischer wahrscheinlich. Hast nicht die klassischen Halteperioden. Du hast auch gerade gesagt, du hast nicht die klassischen Fondsstrukturen. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Asset erwerbt, was einen klassischen Kaufpreis hat, dann finanziert ihr das Deal by Deal einfach, oder?
Genau, korrekt. Also wir haben da unsere Finanzierungspartner. Die sind im Distressed-Umfeld sehr ausgesucht, weil eine klassische Bank, die finanziert auf Cashflows oder positives Eigenkapital und drei Jahresabschlüsse müssen da sein. Das ist im KFW auch nicht immer gegeben. Und da gibt es dann eben Spezialfinanzierer, die wollen aber meistens auch ziemlich hohe Eigenkapitalquoten oder eben hohe Zinssätze. So finanzieren wir es dann eben Deal by Deal. Und dass wir keinen Vorhaben und diesen Exit-Druck nicht haben, das ist ein anderes dann krasses Beispiel. Wir haben jetzt ein Unternehmen, was wir 2016 gekauft haben. Das feiert diesen Monat bei uns das 10-Jährige. Also in der klassischen Fondsstruktur hätten wir das wahrscheinlich in ein Succession-Vehikel überführen müssen oder hätten es verkaufen müssen zu einer Zeit, die aber gar nicht die richtige war für das Unternehmen. Und deswegen gibt es uns eben schon die Freiheit zu schauen, können wir dem Unternehmen noch Mehrwert bieten? Sind wir noch der richtige Eigentümer? Ist es jetzt gerade ein richtiger Zeitpunkt für einen Exit? Und da schauen wir dann eben immer von Einzelfall drauf.
Was waren so jetzt... Ich meine, jetzt haben wir in Deutschland eine wahnsinnig herausfordernde Zeit gerade momentan, was die Profitabilität von Unternehmen angeht, auch was Cash angeht und so weiter. Exogene Faktoren spielen eine Rolle. Ich bin persönlich auch der Meinung, wir haben es auch selber gut hinbekommen, teilweise viele Trends zu verschlafen und sind jetzt auch nicht die entscheidungsfreudigsten Leute. Gibt es so ein Set an Hebeln in so einem Industrieunternehmen, wo ihr sagt, da geht eigentlich immer was? Also außer jetzt vielleicht den flachen Hebel 10% SBA gehen immer, sondern was sind da so die typischen Hebel, wo ihr sagt, da holen wir meistens was?
Ich würde sagen, ganz klassisch in der Art von der Blaupause kann man das gar nicht sagen. Also was wir oft, also jetzt neben den SBAs, was wir oft sehen, ist Energie. Also Energieverträge, die liegen meistens für 10 Jahre schon da und da hat sich niemand drum gekümmert, da mal was nachzuverhandeln. Erstmal allein an Energiekosten, aber dann auch sowas wie LED-Beleuchtung einbauen. Das sind teilweise noch die ganz alten Lampen, die halt mega viel Strom fressen.
Macht das so viel aus, oder?
Ja, es summiert sich eben. Es geht dann aber weiter bei Druckluft und Wasseraufbereitung und so weiter. Also das sind alles Sachen, da haben wir auch Beratungsfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir dann immer reinschicken. Auch Rohmaterialeinkauf, kann man auch immer was holen, aber im Grunde ist es eher so die Summe aus den kleinen Einzelteilen, die sich dann zusammenfügen, als jetzt, dass man sagt, ja, das ist die Maßnahme, die wird immer durchgeführt und die bringt schon 10%.
Okay, verstanden. Gut. Jetzt würde ich vermuten, auf Basis der momentanen Zeit, die wir haben, müsstet ihr ja eigentlich einen Boom erleben, oder? Kann man das so sagen, dass ihr immer antizyklisch eigentlich läuft mit der wirtschaftlichen Entwicklung?
Ja, kann man, würde ich sagen, im Groben schon so sagen. Ich muss aber auch sagen, Januar, Februar waren ausgesprochen ruhig. Also wir hätten auch aus dem letzten Jahr erwartet, das war echt krass, wie viele Transaktionen wir da gesehen haben und auch gemacht haben. Haben uns dann so ein bisschen in die Weihnachtspause reingerettet und gesagt, oh, im Januar geht's bestimmt genauso weiter. Aber Januar, Februar war dann eher tote Hose. Das hat aber Ende Februar dann schon wieder stark angezogen. Und jetzt sehen wir eigentlich den Dealflow, den wir auch von vornherein schon erwartet hätten. Und natürlich, wir sind im Retourierungsumfeld. Das heißt, gerade bekommen wir sehr, sehr viele Transaktionen.
Ihr bekommt die durch klassische M&A-Berater auch, die jetzt auf KFVs spezialisiert sind zum Beispiel, oder?
Genau, ich würde sagen 95-98% bekommen wir durch die M&A-Berater, so Intermediäre, sage ich mal, und ja, 1-2% durch Direktansprachen, wenn wir jetzt in der Zeitung lesen, Automobilzulieferer, ABC möchte das Werk schließen. Da hacken wir da auch immer nach, ob es nicht Sinn macht, ob man da nicht nochmal interveniert und nochmal guckt, ob man nicht eine zukunftsweisende Lösung finden kann. Da muss man aber fairerweise sagen, da ist der Rücklauf meistens sehr schlecht, weil der Konzern hat sich ja dabei was gedacht und der wird jetzt nicht wegen einer Mail, die wir schicken, seine gesamte Vorstandsentscheidung widerrufen.
Ja, verstanden. Branchentechnisch gerade was besonders heiß ist?
Also ich würde sagen, Automotive ist seit Jahren ziemlich heiß, was Krisen angeht. Was wir in den vergangenen Monaten vermehrt sehen, ist Papier, also Druckereien, Logistikunternehmen, Transportunternehmen.
Druckereien?
Druckereien, ja.
Kann man da nur irgendwas machen? Also brauche ich überhaupt noch so viel Papier oder ist es dann ein Right-Sizing, was man dann macht? Oder?
Wir haben keine gekauft. Mhm. Wir haben uns die in der DD nur angeschaut. Es sind dann schon spezialisierte Druckereien, die irgendwie ganz besonders können für Verpackungen zum Beispiel. Okay. Also es sind jetzt keine, die einfach Flyer drucken oder Plakate. Das ist, glaube ich, nicht mehr wirtschaftlich. Okay. Das sind schon Spezialdruckereien, muss man sagen. Mhm. Ansonsten auch noch eben Verpackungsunternehmen auch, ja.
Mhm. Ja. Okay, also die flattern gerade immer mal wieder rein sozusagen, neben den klassischen Industrials, Maschinenbau wahrscheinlich oder Anlagen.
Ja, Maschinenanlagenbau ist so auch auf einem Steady-Level, würde ich sagen. Ja. Wahrscheinlich jetzt mittlerweile vermehrt Insolvenzen, die wir hier sehen. Ansonsten natürlich auch so klassische Energy-Heavy-Industries wie Stahlgießereien, Stahlindustrie. Das sehen wir auch schon seit Jahren, dass es da kriselt.
Mhm. Vielleicht so eine Einschätzung von dir, weil ich, wie gesagt, da auch meine Meinung habe. Ich glaube ja schon, dass wir in vielen Unternehmen, gerade auch Großkonzernen, Probleme immer gern verwalten und nicht lösen. Also ich finde, so richtig viele Unternehmer gibt es eigentlich nicht in den großen Corporate-Strukturen und entscheidungsfreudige Leute jetzt auch nicht unbedingt, die sich dann nochmal hinstellen und sagen, es ist jetzt, wir machen das jetzt so und wenn es schief geht, dann ist es so und wenn es nicht schief geht, dann freuen wir uns alle. Wie siehst du das Ganze? Also jetzt gerade in Deutschland, also was, wie viel ist wirklich hausgemacht? Verwalten wir uns tot in den Mittelständlern? Wie ist da dein Eindruck aus der Praxis?
Ja, also ich würde schon sagen, dass da die Verwaltung oder die Zeitkomponente eine große Rolle spielt. Das ist noch nicht mal bei dem verantwortlichen M&A oder Business Development Manager, der das Projekt betreut, sondern das sind einfach die Standardwege im Konzern, bis sowas zur Entscheidung gebracht wird. Mhm. Das ist einfach, das ist so ein bisschen in der Natur der Sache. Es ist meistens ein Randbereich, der verkauft wird und der Randbereich, der ist halt nicht von großem Interesse. Mhm. Also wenn man dann schaut, im Konzernergebnis macht das 1% aus, da ist es auch egal, ob das minus 10 Millionen oder plus 10 Millionen sind. Mhm. Bei mehreren Millionen, 100 Millionen Umsatz und auch Gewinn und Verlust. Von daher kann ich das schon irgendwo nachvollziehen, dass es nicht immer ganz oberste Priorität hat. Man vertut sich natürlich damit ein bisschen die Chance, eine erfolgreiche Restrukturierung umzusetzen. Weil wenn man das Ganze einfach 1-2 Jahre früher anfangen würde, ist man noch gar nicht so tief in der Krise drin. Mhm. Ich meine, das Unternehmen oder der Unternehmensteil wird so im Konzern nie in eine Liquiditätskrise kommen, weil es eben immer Cashpooling, EAV etc. gibt. Aber es ist natürlich schon schwieriger, ein Unternehmen von minus 1 Million EBITDA aus der Krise zu holen, anstatt ein Unternehmen mit minus 5 Millionen EBITDA. Mhm. Und deswegen sage ich, bin ich schon bei dir. Also wenn man da ein bisschen schneller handeln würde, würde es vielen Unternehmen sehr gut tun.
Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Das finde ich auch immer ganz spannend. Also man kann ja immer Cost-Cutting machen in der Restrukturierung. Aber du kannst ja viele Kernkompetenzen von einem Unternehmen auch umfunktionieren in neue Märkte oder neue Abnehmer oder sowas. Sind das auch Themen, die ihr schon gemacht habt bei euch im Portfolio? Oder ihr sagt, wir machen jetzt aus irgendeinem Gehäuse nicht mehr Autos, sondern Kaffeemaschinen oder sowas?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ist natürlich auch immer sehr leicht gesagt und schwer umgesetzt.
Ja klar, auf einer Folie steht es dann.
Auf einer Folie, auf einem Slide kann man das schön im Pitch-Deck zeigen. Ja. Aber das wirklich dann Eintritt in neue Märkte, mhm, ist enorm schwierig. Also da kann ich mal zwei Beispiele nennen. Wir hatten eine Eisengießerei, die wollte in den Bereich Defense. Da will ja gerade jeder hin. Und da gab es auch schon konkrete Gespräche, gerade damals angefangen wegen Ukraine-Krieg. Die sollten so für Mörsergranaten die Hüllen gießen. Bis heute haben sie, glaube ich, noch nicht die erste Hülle gegossen. Also das zieht sich dann einfach mal 3-4 Jahre, bis sowas dann passiert.
Auch ja, wenn Regulatorik und so.
Oder? Regulatorik, ja. Und da wären wir sich schon einig geworden. Und da hättet ihr auch die Zertifizierung bekommen. Aber das ist dann eher, dass der Kunde dann auch nicht irgendwie nicht so zeitig bestellt. Ein anderes Beispiel, wir hatten einen Prototypenbauer für die Automobilindustrie. Klassisch die Messemodelle, die man dann sieht, die neuen Prototypen, die vorgestellt werden, L-Könige und so weiter, haben die gebaut und die haben wir so ein bisschen da herausentwickelt Richtung auch Mobility im weiteren Sinne, von Flugtaxis, Drohnen bis hin zu so People Movern, also autonome Busse, kann man auch dazu sagen, aber es heißt eben neue deutsche People Mover. Okay. Das haben wir dann schon auch gemacht, aber es war natürlich ein langer Weg.
Mhm. Mhm. Verstanden. Ja, ja, es ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Also ich glaube, es ist sehr, sehr fordernd, ne? Sehr, sehr interdisziplinär. Jetzt hast du auch Wirtschaftspsychologie studiert, schadet wahrscheinlich manchmal auch nicht, weil es auch sehr, sehr menschelt. Und dein rechtlicher Background, den braucht man vielleicht auch hier und da mal. Aber es ist schon spannend und herausfordernd, denke ich mal, ne? So jeder Tag.
Auf jeden Fall. Und man sieht jeden Tag was Neues.
Mhm, schön. Stichwort jeder Tag. Das ist jetzt auch kein 9-to-5-Thema, nehme ich mal an. Jetzt hast du mal gesagt, im Januar, Februar war es mal ein bisschen ruhiger, aber das ist ja nicht der Regelfall. Mhm. Jetzt haben wir auch das gemeinsame Interesse am Sport entdeckt und du machst es noch viel, viel intensiver als ich, weil du nämlich entschieden hast, auf Wettkampfniveau jetzt dann Bodybuilding zu machen. Da ist ja ein bisschen, sage ich mal, mehr gefordert, als jetzt irgendwie 45 Minuten am Tag schnell aufs Laufband zu gehen oder sowas. Wie sieht dein Tag üblicherweise aus? Wie viel arbeitest du? Wann machst du deinen Sport? Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ja, also sag mal, wie viel arbeite ich, ist es ein bisschen schwierig zu beziffern. Also in Stunden wahrscheinlich, ja, einfach schwierig, weil wenn ich dann sage, ich habe Feierabend, dann kommt um 9 oder 10 Uhr trotzdem noch eine E-Mail rein, dann bin ich natürlich trotzdem da. Und als Geschäftsführer bin ich sowieso immer für das Unternehmen da. Deswegen eine Arbeitszeit da jetzt zu sagen, tue ich mir sehr schwer. Ich lege aber schon Wert darauf, dass ich eben auch für meinen Sport und für meine Gesundheit da in die Zeit einräume. Also dann blocke ich mir mal am Tag 2 Stunden für so ein Training. Mhm. Dann wird es natürlich im Nachhinein drangehängt, wenn es notwendig ist. Oder wenn es jetzt eben ruhiger ist, dann kann man sich sowas auch mal rausnehmen.
Mhm. Wie sieht das dann aus? Jetzt bist du in der Vorbereitung für so einen Wettkampf. Was ist das für ein Wettkampf und wie viel trainierst du da?
Genau, vielleicht muss ich ja von vornherein nochmal, gerade für die Zuschauer, die es auch das Bild dazu sehen, richtig stellen. Es ist Natural Bodybuilding. Das heißt, die Leute, die mich jetzt sehen und hören, ich mache Bodybuilding, die erwarten natürlich erstmal so einen 120-Kilo-Koloss. Das ist aber natürlich im Natural Bodybuilding-Bereich noch ein bisschen anders. Also da werden eben keine verbotenen Substanzen verwendet, um die Muskelmasse zu erhöhen. Das heißt, erstmal das zum Richtigstellen und ich nehme dann im September an einem Natural Bodybuilding-Wettkampf in der Klasse Classic Physik teil. Mhm. Und ja, das, wie du richtig sagst, ich bin gerade in der Vorbereitung. Das heißt, Training hat sich eigentlich nicht viel verändert zu dem, wie ich sonst mache. Also ich gehe weiterhin 4-mal die Woche ins Fitnessstudio, mache da meinen 2er-Split, mhm, Oberkörper, Unterkörper. Sonst unter der Woche neben meinen Schritten, die ich am Tag so sammle.
10.000,
genau, versuche ich immer, schaffe ich im Schnitt auch. Mhm. Mache ich noch ein bisschen hobbymäßig Fußball und Tennis, also als Cardio-Einheit. Hört mein Trainer wahrscheinlich jetzt nicht so gern, aber macht mir einfach Spaß.
Also Cardio wäre kontraproduktiv
quasi. Ja, es kostet natürlich regenerative Kapazitäten, die der Muskelaufbau auch bräuchte, aber ja, es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, deswegen möchte ich das nicht missen. Der eigentliche Aspekt, der sich jetzt eben in der Wettkampfvorbereitung viel geändert hat, ist die Ernährung. Ich muss natürlich meine Ernährung tracken. Jetzt, der Wettkampf ist noch gut 6 Monate hin, aber jeden Tag tracke ich in meiner App, was ich esse. Muss gucken, dass ich auf meine Makronährstoffe komme, also 180 Gramm Proteine, 250 Gramm Kohlenhydrate, 65 Gramm Fette. Jetzt mal 1-2 Gramm hoch und runter macht da jetzt auch nichts aus, aber es sind ziemlich genau 2400 Kalorien. Mhm. Und es wird jetzt nämlich Schritt für Schritt bis zum Wettkampf eben heruntergefahren, dass möglichst viel Fett abgebaut wird und dann eben die Muskeln schön zu sehen sind.
Was ist ein Zielkörperfett?
Tue ich mir auch schwer, weil die ganzen Körperfettwaagen, die man so dann bekommt, die messen in dem Bereich gar nicht mehr. Mhm. Also momentan sagt meine Körperfettwaage irgendwie 10,5% Körperfett. Das ist jetzt wahrscheinlich auch schon zu gering, weil die Waagen einfach da zu ungenau sind. Und wenn man auch so eine Waage hat, die jetzt nur die Füße mit den Metallplatten hat, dann misst das ja auch den Stromkreis quasi nur durch die Beine, also auch nur das Beinfett. Mhm. Deswegen kann ich da auch nicht sagen, was da ein Zielkörperfettanteil ist. Auch ein Zielgewicht tue ich mir gerade sehr schwer zu sagen, was ich auf der Bühne haben werde. Das wird natürlich in den Wochen oder in der Woche oder am Tag sogar des Wettkampfs nochmal enorm runtergehen, weil man dann eben natürlich versucht zu entwässern, dass schön die Muskeln auch zum Vorschein kommen und die Vaskularität, genau.
Mhm, verstanden. Ernährung hast du gerade gesagt, trackst du mit einer App. Welche hast du da?
MyFitnessPal.
Mhm. Machst du da Fotos nur oder?
Nee, ich trage das dann einfach ein. Also kann man auch den Barcode scannen und dann kann man eben sagen, okay, ich habe 75 Gramm davon gegessen und dann rechnet das alles aus. Ja. Und mein Frühstück ist sowieso immer gleich. Da swipe ich einfach immer nach rechts. Dann ist das aus dem Vortag direkt übertragen. Und an sich so, ich esse jetzt keine hochkomplexen Mahlzeiten auch. Also so verarbeitete Sachen mag ich sowieso nicht. Also habe ich auch früher aus Gesundheitsgründen nie gemocht. Das heißt, ich musste da nicht irgendwie mega viele Stoffe einkalkulieren, die man jetzt so im ersten Blick nicht sieht, sondern ich koche überwiegend selbst, auch auf der Arbeit. Auch wenn ich auf Geschäftsreise gehe, versuche ich irgendwie Meal Prep mitzunehmen oder kleine Snacks, Proteinriegel, Beef Jerky etc., wo ich dann einfach sagen kann, okay, da weiß ich, was drin ist. Das kann ich direkt scannen und dann weiß ich, die Makros habe ich schon. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe abends ein Geschäftsdinner, dann muss ich das natürlich auch irgendwie einplanen. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, nee, ich bringe jetzt meine Rice and Chicken zum Geschäftsdinner mit, sondern gucke ich halt vorher auf der Speisekarte, was es da gibt, nehme dann irgendwas fettarmes Rinderfilet oder Hühnchenbrust, wenn sie es da haben. Und dann versuche ich so meinen Tag im Vorhinein darauf auszurichten und sagen, okay, wenn es jetzt abends eben viel, voraussichtlich viel Fette gibt, dann verzichte ich halt frühs und mittags eher darauf.
Verstanden. Und jetzt rein vom Meal-Ablauf her, also du frühstückst, Eiweißshake.
Ganz klassisch Haferflocken mit Proteinpulver und Milch.
Okay.
Aber das auch schon seit 15 Jahren.
Immer gleich?
Immer gleich.
Okay, immer gleich.
Außer am Wochenende vielleicht mal eine Semmel oder so.
Okay, und dann über den Tag hinweg kommen dann nur noch zwei Mahlzeiten oder teilst du die mehr auf?
Normalerweise schon momentan, wo ich die Kalorien noch habe, großes Mittagessen und auch ein relativ großes Abendessen.
Und das ist immer Protein plus Reis, Kartoffeln oder Gemüse? Oder?
Ja, kann auch mal Nudeln sein. Also ich bin jetzt auch kein Fan davon, der sagt nur Chicken, Rice und Broccoli, sondern ich möchte auch schon, dass meine Ernährung mir schon noch schmeckt und ich experimentiere da auch viel mit Rezepten, hole mir da auch Inspiration von YouTube-Influencern, die irgendwie Fitnessküche machen, versuche dann auch nachzukochen, das macht mir auch Spaß. So ein bisschen Abwechslung ist auch wichtig, weil wenn es zu monoton wird, das macht einfach keinen Spaß und der Sport an sich ist, würde ich sagen, fordernd genug. Und wenn man dann vom Kopf her auch noch davon gelangweilt ist, das ist nicht gut.
Ja. Wie machst du es mit dem Schlaf?
Ja, Schlaf ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ich habe auch eine lange Zeit versucht, das wirklich zu optimieren. Also von wegen eine Stunde vorm zu Bett gehen, kein Bildschirmzeit mehr, immer zur selben Zeit ins Bett gehen, immer zur selben Zeit aufstehen. Also zur selben Zeit aufstehen schaffe ich, außer am Wochenende, da schlafe ich auch mal ein bisschen länger, auch wenn es jetzt nicht das Optimum ist. Beim Schlaf habe ich aber gemerkt, wenn ich mich da reinstress, dass ich alles perfekt machen muss, dann stresst es mich so sehr, dass ich einen unruhigeren Schlaf habe, als wenn ich einfach sage, okay, ich schaue jetzt einfach zum Einschlafen eine Serie und dann passt es. Also ich merke jetzt nicht, dass ich einen schlechten Schlaf habe. Ich bin immer fit und darauf kommt es, denke ich, an.
So longevity-technisch bist du ja auch ein bisschen unterwegs. Das heißt, Supplements und so sind auch dann eingeplant quasi.
Genau, also von Longevity-Gesichtspunkten, Supplements würde ich gar nicht so sehr im Fokus setzen. Das ist eher auf das Bodybuilding zurückzuführen, also klassisch Kreatin, Multivitamin, Omega-3, Vitamin D etc. Teilweise auch noch Aminosäuren etc., was gerade so ansteht. Für Longevity gucke ich eher, was ich schon gesagt hatte, dass ich so möglichst gesund lebe. Also es ist natürlich einerseits die Ernährung. Ich achte auch viel auf Bioernährung und nichts Verarbeitetes etc. Aber man muss ja das Ganze mal sehen, was ich mache, ist ja keine Zauberei oder kein Hexenwerk, sondern ich gucke einfach, dass ich mich gesund ernähre und sportlich aktiv bin. Und da muss man aber fairerweise sagen, das klingt jetzt so einfach oder banal, aber das sind die Sachen, die für Longevity am meisten bringen. Wenn man jetzt mal auf die Weltbevölkerung oder die deutsche Bevölkerung schaut, dann muss man schon sagen, da scheitert es ja schon daran. Also 60% der deutschen Männer sind übergewichtig und jeder fünfte sogar adipös. Und ich versuche einfach alles zu tun, um, es wird immer in der Branche oder in dem Longevity-Trend so die vier Reiter des Todes. Einmal kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes, Krebs und neurodegenerative Krankheiten, um das zu vermeiden. Und alle vier lassen sich schon mal größtenteils vermeiden, wenn man regelmäßig Sport macht. Oder, sag ich mal, noch banaler, einfach ein normales Körperfettniveau hat. Also wenn man nicht übergewichtig ist, tut man schon so viel für seine Gesundheit wie keine Maßnahme sonst. Und dann kann man natürlich noch sagen, okay, man macht Kraftsport, weil das auch wichtig für das Alter ist, dass man eben nicht stürzt oder da auch resilienter im Alter ist. Dann kann man sagen, man macht noch Cardio, um das kardiovaskuläre System noch mehr zu verbessern. Dann kann man sagen, man macht noch Mobility, um eben auch im Alter jetzt nicht nur stark zu sein, sondern auch beweglich. Weil wenn ich einen dicken Bizeps habe mit 70, aber Rückenschmerzen, weil ich unbeweglich bin, das bringt mir auch nichts.
Also
das
heißt, auch Beine trainieren, ja?
Ist ja, ganz wichtig. Das ist für mich von den Bildern sowieso wichtig. Aber natürlich, das kann ich nur jedem ans Herz legen, gerade im Alter. auch eine Statistik, die ich letztens wieder gelesen habe, irgendwie ein Drittel der Menschen, die ab 70 Jahren stürzen und sich den Oberschenkel brechen, sterben. Entweder am Bruch selbst oder an den Folgen daraus, dass sie eben dann bettlägerisch werden. Und also innerhalb von einem Jahr nach diesem Sturz. Und das finde ich schon erschreckend. Und da sage ich, wenn man eben dann schon in der jungen Zeit vorsorgt, also wie eine Rente, man muss da wirklich täglich einzahlen, dass man in der Rente dann genug hat, um davon zu zehren. Und deswegen muss man jetzt anfangen, Muskeln aufzubauen, muss man fit bleiben, sich gesund ernähren, weil im Alter wird es alles viel, viel schwerer. Im Alter kann ich nicht mehr so gut Muskeln aufbauen. Ich kann auch nicht mehr so gut Fett abbauen. Und deswegen jetzt wirklich den Grundstein legen, das ist für mich so der Longevity-Tipp Nummer 1. Und danach kann man gucken, macht man Cold Plunge, macht man Infrarottherapie, was weiß ich. Aber das sind so die letzten Prozent. 95%, sage ich, kann man durch Sport und Ernährung und dann so auch banale Klassiker wie nicht rauchen, kein Alkohol, kann man schon erschlagen.
Ja, ich sehe das genauso. Und ich habe da mein Leben auch die letzten Jahre massiv umgekrempelt, weil ich früher schon auch gern mal gerade mit Alkohol über die Stränge geschlagen habe und auch mal die ein oder andere Partyzigarette geraucht habe und so. Jetzt sagen ja dann viele, dann macht es ja gar keinen Spaß mehr und so weiter. Also ich sehe das mittlerweile auch anders, weil ich finde, wenn du körperlich aktiv bist und dich einfach fit fühlst den ganzen Tag über und einfach, ich finde das auch faszinierend. Ich bin jetzt vor ein paar Tagen wieder so eine Bergetappe auf der Rolle gefahren mit dem Rennrad, irgendwie 800 Höhenmeter, 14 Kilometer, irgendwie in einer Stunde 10. Also da hast du dann 160er Puls für eine Stunde 10, da bist du richtig durch danach.
Ja, glaube ich.
Aber dann eine kalte Dusche hinterher und dann den Arbeitstag auch danach. Du bist so klar, du merkst, wie dein Körper einfach diese Regeneration gerade verarbeitet, diese Klarheit einfach, das finde ich so faszinierend daran. Und wenn ich die Klarheit den ganzen Tag über habe und mich nicht neblig fühle oder irgendwie so leicht alkoholdepressiv und was weiß ich was und oder vollgefressen nach irgendwie einem fetten, verarbeiteten Essen oder sowas, das weiß ich nicht, was daran keinen Spaß macht.
Ja, bin ich voll bei dir. Und wenn man jetzt bei den Sachen bleibt, wie Alkohol oder Rauchen, also ich bin auch Fan davon, so mein Leben selbst zu bestimmen. Und ich habe immer das Gefühl, so mit Alkohol und auch Rauchen ist es so, man ist so fremdbestimmt, weil man muss jede Stunde zum Rauchen gehen und man muss rausgehen. Und Alkohol ist so auch ein gesellschaftlicher Zwang, sage ich mal. Ja. Das ist mir in der Anfangszeit, wo ich dann gesagt habe, ich möchte weniger oder gar keinen Alkohol trinken, auch schon manchmal schwierig gefallen, gerade so auf Geschäftsevents. Wenn dann einfach jeder trinkt und dann war früher, sag ich mal, vor 5 Jahren kam die Frage, warum trinkst du nicht, macht doch gar keinen Spaß. Ich habe das Gefühl, es ist mittlerweile besser geworden. Auch kommt so ein bisschen bei uns auch in der Branche an.
Wird respektiert, ja.
Wird respektiert, genau. Mhm. Mittlerweile ist es eher so, ich könnte es ja nicht. Aber wird respektiert und eben nicht mehr gesagt, komm, trink doch jetzt mal ein. Das finde ich schon mal einen guten Trend. Das Problem sehe ich aber eher in der Aussage, ich könnte es nicht. Und da steckt eigentlich so viel dahinter, dass man ohne Alkohol nicht mehr kann. Weiß ich nicht.
Ja, und jedes Laster ist ein Punkt mehr Fremdbestimmung. Da hast du schon recht. Ja, jedes Laster, was man sich abtrainiert, ist erstmal hart. Und mein Dopamin ist ja auch, sag ich mal, ein Verarscherhormon, sage ich am Ende immer. Ne? Ja. Es kickt dich mal kurz, das Dessert oder sonst irgendwas. Es gibt dir kurz 3 Minuten irgendwie ein bisschen was und danach
sagt es eigentlich sogar Spiegelschau.
Ja, genau. Und dann hast du Insulinspikes und dann ist irgendwie dein Energielevel nicht steady über den Tag verteilt. Also ich stehe da auch 100% dahinter. Ich muss es lernen. Also ich habe beide Extreme mal mitgenommen, aber das ist schon ein Unterschied, ja. Nee, sehr spannend. Und das Training baust du dann immer so in den Tag ein, wie es gerade passt, oder?
Genau. Also ich schaue immer so, wann habe ich einen freien Slot. Ich brauche für mein Training, sag ich mal, mit An- und Abreise zum Fitnessstudio wahrscheinlich 2 Stunden. Und dann schaue ich immer, wann habe ich einen freien Slot. Ich gehe nämlich ungern abends, weil dann dauert das Training gleich 3 Stunden, weil alle Geräte belegt sind. Deswegen schaue ich schon irgendwie, dass ich es vormittags oder nachmittags irgendwie reinschieben kann. Und dann natürlich am Wochenende.
Mhm. Ja, ich finde es mega. Also man merkt schon noch in unserer Branche, dass so, ich sag mal, das etwas ältere Semester ist dann eher vielleicht nur lasterreichere Semester in vielen Bereichen, die dann ein bisschen behäbiger sind und gern essen und trinken und feiern und so, was ja, wie gesagt, jedem am Ende selber überlassen bleibt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Bewusstsein jetzt gerade so bei unserer Generation deutlich zunimmt.
Ja, finde ich eben auch. Ja. Genau.
Und letzte Frage noch, die 10.000 Schritte, die versuchst du dann im Alltag irgendwie immer einzubauen, oder? Also mehr einfach
ja, Termin, also
zu Termin ich mal geh, zu laufen oder
genau, sowas. Ich gehe jetzt nicht im Fitnessstudio aufs Laufband, also natürlich zum Aufwärmen so ein bisschen und teilweise auch so ein bisschen zum Cooldown, 10 Minuten, aber es überwiegend über den Alltag. Also jetzt zu der Folge hier bin ich ja auch zu Fuß gegangen vom Büro, sind circa 30 Minuten. Das heißt, die schaffe ich schon am Tag irgendwie rein.
Mhm. Ja, stark. Sehr schön. Cool. Jetzt klingt es so, dass du Kalista ein bisschen so geformt hast, wie du das gern hättest und dass du auch dich entsprechend so formst, wie du dich gern hast. Gibt es irgendwas, was du jetzt anders gemacht hättest gern die letzten 10, 11 Jahre?
Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, eigentlich nicht. Natürlich sagt man im Nachhinein, ist ja immer einfach gesagt, die Entscheidung hätte ich jetzt anders getroffen. Aber im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich meine, sieht man, wo Kalista jetzt steht und wo es vor 10 Jahren stand. Von daher würde ich sagen, würde ich größtenteils so wieder machen.
Mhm. Und wo denkst du, geht's hin die nächsten Jahre? Ich meine, planen kann man ja sowieso nichts mehr, aber was sind so eure Ziele als Unternehmen? Wollt ihr weiter wachsen? Klar wollt ihr wahrscheinlich weiter Deals machen und so, aber gibt es irgendwie so ein paar KPIs, wo ihr sagt, da wollen wir jetzt kurz mittelfristig hin?
Ja, haben wir uns natürlich auch früher schon Gedanken drüber gemacht, aber die Realität zeigt natürlich, wenn wir auf einmal sehr wenige Portfoliounternehmen haben, weil wir viele Exits gemacht haben, ist das natürlich auch super erfolgreich für uns. Mhm. Wir erreichen dann aber vielleicht unser Ziel von 500 Millionen Euro Umsatz nicht. Aber wenn wir dann 5 Firmen geexitet haben zu einem signifikanten Kaufpreis, dann sage ich, das ist mir herzlich egal, was ich an Umsatz mache. Mhm. Von daher habe ich eigentlich so ein bisschen abgeschworen, da irgendwelche KPIs rauszugeben oder EBITDA-Ziele. Ich möchte einfach weiterhin Deals machen, wie du richtig gesagt hast. Ich möchte weiterhin auch für die Konzerne und Mittelständler ein verlässlicher Partner sein, mit dem man auch offen und transparent über alles reden kann. Und ich habe auch das Gefühl, das wird so von unseren Geschäftspartnern, sowohl jetzt Konzerne als auch Finanzierungspartner oder M&A-Beratern schon so aufgenommen, dass wir auch so ein Sparringspartner sein können, womit man mal eine Idee diskutieren kann. Mhm. Und da, finde ich, sind wir in einer Position, wo ich mich sehr wohlfühle.
Mhm. Und nach deinem Bodybuilding-Wettkampf soll dann 2027 der nächste kommen, oder?
Nee, das denke ich eher nicht. Ich habe das auch mit einem Kumpel, mit dem ich sehr, sehr viel trainiere, auch mal so einfach entschieden. Und dann haben wir uns eben einen Coach genommen und sagen, wir machen das jetzt dieses Jahr. Aber langfristig, glaube ich, mache ich dann nicht weiter. Also selbst wenn ich dann jetzt irgendwie Top-Platzierung bekommen sollte und mich für Höheres qualifizieren sollte, ist es, glaube ich, nichts, was ich dann langfristig machen will. Muss fairerweise sagen, auch mein Umfeld, insbesondere meine Frau, nervt es auch ein bisschen, dass ich mein Essen jedes Mal abwiegen muss und dass halt auf dem Essenstisch die Küchenwaage steht. Von daher auch ihr zuliebe werde ich das dann nicht weiter verfolgen. Zumal auch vielleicht in nächster Zeit auch was für Familienplanung ansteht. Und da ist es dann sowas, denke ich, einfach nicht vereinbar.
Ja. Irgendwann muss man dann, sagen wir, ein gesundes Level auch
fahren. Genau, ich denke dann, wenn irgendwann Kinder da sein sollten, dass es dann stressig genug ist, seinen Sport überhaupt reinzubekommen, geschweige denn irgendwie auf Wettkampfebene das zu machen.
Sehr schön. Ja, an der Stelle, Chris, vielen lieben Dank für die Offenheit und die inspirierenden Einblicke. Also ich finde, wenn jemand so auf sich achtet und sage ich mal, seine Laster frei lebt und da pusht und gleichzeitig dann auch so eine Karriere hinlegt, das ist wahnsinnig inspirierend und das zeigt mir auch immer, was möglich ist. Und ich hoffe auch den Zuhörern und entsprechend vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank dir.
So, das war jetzt ein Ausflug in den Bereich Distressed M&A und meines Erachtens auch ein inspirierender Ausflug, wie man den Job in unserer Branche mit Gesundheit sehr, sehr gut verbinden kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen und wenn ihr auch weiterhin so spannende Einblicke haben wollt, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Later People. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Zuschauen.